Verräter hast, dann nimm gute Verräter in deine Umgebung, die was Gutes über dich aussagen, die für dich Reklame machen, gute Reklame machen. Zuerst einmal ganz kurz die Einladung für diese Woche. Ich möchte dich herzlich einladen für Mittwoch. Mittwoch will ich über das Thema sprechen, was bin ich nicht? Nicht, was ich bin, das weiß ich, ich bin Kind Gottes. Ich bin erlöst, mein Name steht im Buch des Lebens. Aber was bin ich nicht? Du solltest wissen, was du nicht bist. Wenn du das weißt, was du nicht bist, dann kannst du dir viel besser vorstellen, was du bist. Und Gott viel Dank, viel mehr danken für das, was du bist und nicht sein musst. Dann am Donnerstag, den 21. April, das ist Gründonnerstag, da haben wir um 19 Uhr einen besonderen Abend bei Gottesdienst. Das ist also außer der Reihe Fußwaschung. Fußwaschung für Gottesdienst, wir werden Füße waschen. Wir können auch natürlich was anderes waschen. Köpfe. Nein, wir werden Füße waschen. Und ich sage dir auch warum, weil gerade die Füße die Erde berühren, den Alltag berühren, da tappen wir manchmal in so manche Pfütze rein, was schmutzig wird, wird unsere Füße. Und in der Bibel heißt, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Also du brauchst gesalbte, gesegnete Füße. Und die Frau in Bethanien hat Jesu Füße gewaschen. Jesus wurden auch Füße gewaschen. Und er hat es gewähren lassen. Also viele Leute sind, die denken, sie sind besser als der Heiland. Also wenn du das meinst und seist, aber das, da kann ich nicht daran stören und hindern. Aber wir möchten demütig sein. Und das ist ein Dienst der Demut. Und Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Macht, wie ich es gemacht habe, und ihr werdet gesegnet. Und ich finde, es ist genauso eine große Seligpreisung, wie selig sind die Armen, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Friedfertigen, und selig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Genau die gleiche Intensität und dieselbe Kraft der Seligpreisung ist hier. Wenn du wissen möchtest, was die Fußwaschung ist, lies Johannes 13. Die steht irgendwo in der Mitte von der Bibel. So, dann am Karfreitag haben wir zwei Gottesdienste. Wir sind sehr fleißig. Gott möge uns segnen. Wir haben am Morgen seinen Gottesdienst, die Kraft des Blutes Jesu. Es liegt Macht, Kraft in Jesu Blut. Und wir möchten die Kraft des Blutes Jesu entdecken. Das wurde für uns vergossen. Wir sind nicht erlöst mit Silber und Gold, sondern mit dem teuren, kostbaren Blut Jesu. Wir werden auch das Abendmahl hier feiern. Dann abends ist ein Salbungs- und Segnungsgottesdienst. Und das Thema wird sein, Salbung, die dir den Durchbruch bringt. Dann haben wir gleich nach Ostermontag haben wir keinen Gottesdienst, sondern Ostersonntag. Am Samstag haben wir dann auch einen Gottesdienst. Gib dem Teufel nicht das letzte Wort. Ist Fortsetzung von diesem, was ich hier sage. Also, deine Sprache verrät dich und gib dem Teufel nicht das letzte Wort. Bitte pass auf. Der Teufel möchte dich krank machen, möchte dich schwach machen. Ja, ja, das ist so wirklich und so weiter. Das heißt, das letzte Wort. Nein, Gott will nicht deinen Tod, sondern Gott will dein Leben. Gott will nicht deine Krankheit, sondern Gott will deine Gesundheit. Gott will nicht deinen Mangel, sondern Gott will dein Reichtum, dein Wohlergehen auf allen Gebieten. Gib nicht dem Teufel, dem Negativen, das letzte Wort. Wir sind manchmal so dumm, wir schlafen mit dem letzten Wort, also mit Sorgen, mit Ängsten, mit Kummer ein. Und dann wundern wir uns, wenn wir davon träumen und morgens wieder aufwachen und der Film läuft weiter. So, gib dem Teufel nicht das letzte Wort am Samstag 19 Uhr. Dann Ostersonntag. 10 Uhr Gottesdienst und dann am Dienstag, Montag haben wir keinen Gottesdienst, Dienstag den 26. bis Donnerstag den 28. haben wir Besuch. Merlin Neubauer ist hier, sie hat ein ganz starkes Zeugnis aus ihrem Leben, horcht euch das an, prüfe das, frag, vielleicht kann ich das auch gebrauchen. Eines der wichtigsten Themen in ihrem Zeugnis wird sein Bitterkeit. Wie Gott sie von Bitterkeit erlöst hat und dass sie von der Bitterkeit erlöst wurde, wurde sie sogar vom Krebs geheilt. Gott heilt Menschen, wenn wir uns von der Sünde lösen. Deshalb ist es auch, wenn es um Krankenheilung geht, der soll die Sünden bekennen. Und sie hat es erlebt und sie predigt jetzt schon 17 Jahre in der Kraft Gottes, frei von Bitterkeit, frei vom Zorn, frei vom Hassgedanken und frei vom Neidgedanken, was auch alles ist, die Freiheit in Christus. Das sind so diese Bekanntmachungen, nehmen Sie mit. Heute mein Thema, deine Sprache verrät dich. Wir haben alle so Verräter um uns. Sobald wir den Mund aufmachen, spricht ein anderer Mensch aus uns. Manchmal denken wir, das bin ich doch gar nicht, der da redet. Und manche Leute sagen, ja, das bist du nicht. Weißt du, manchmal hat man dunkle Momente, manchmal helle Momente und so weiter. Aus deinem Mund spricht deine Persönlichkeit, dein Geist, spricht die unsichtbare Welt. Und mein Thema wird sein aus Matthäus 26, Vers 69 und bis 75. Das kannst du schon aufschlagen, aber ich lese noch nicht. Da ist, wo der Petrus sich selbst verflucht, sich selbst verwünscht und so weiter. Ja, deine Sprache verrät dich, sagt das Mädchen. Deine Sprache verrät dich, du bist ein Galiläer und so weiter. Weißt du, Petrus hat ein Problem und wir Menschen haben alle ein Problem. Und sein Problem war, er wollte sich profilieren. Und als Jesus sagte, was passieren wird, dass er sterben wird, und sagte, Herr, wenn dich alle verlassen, aber auf mich kannst du dich verlassen, ich werde es nicht tun. Du siehst, er will sogar besser sein. Und wenn dich alle verlassen, du siehst, wie er sich profiliert, er will besser sein wie alle anderen Brüder und Schwestern. Und man ist das, was man denkt. Und das sagt man auch. Das, was das Herz voll ist. Und so weiter. Petrus ist so von sich eingenommen. Ach, ich habe eine Berufung. Ich habe alles für den Herrn Jesus verlassen. Was habe ich für eine großartige Sache getan und so weiter und so weiter. Und ich habe die Erkenntnis vom Herrn gehabt. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und Fleisch und Blut haben sie es nicht offenbart. Ich bin viel besser wie die anderen. Und dadurch, du siehst, was er schwätzt. Ich komme nachher auf das Reden und Sprechen, was Reden und Sprechen ist. Vieles ist nur Geschwätz. Oder ich denke nur an die Emmaus-Jünger, als sie nach der Auferstehung da nach Hause rennen. Und dann sagten, wir dachten. Und das, was sie dachten, das erzählen sie sogar dem Herrn Jesus. So viele Leute erzählen Jesus, was sie denken und nicht, was sie denken sollten. Wir dachten, er wird Israel erlösen. Oder die Söhne die Mutter des Zebedeus-Söhne, was sagt sie? Sie sagt, oh Meister, ich weiß, du bist ein toller Mann und dein Reich wird kommen, dein Wille wird geschehen. Lass meine Buben, den einen links und den anderen rechts sitzen. Du siehst also, du denkst nicht menschlich. Und oft ist es so, was wir denken, oh, lass meine Kinder ganz groß rauskommen, lass mein Mann, lass meine Frau ganz groß rauskommen. Und wir denken immer ganz groß und wir wissen gar nicht, was wir denken. Aber wir sagen das, was wir denken. Wir haben oft die Sache so ganz fest auf der Zunge. Und manchmal, du hast was auf der Zunge, du möchtest was sagen, du sagst es. Deine Sprache verrät dich. Gott hat alle ganz schön runtergebracht. Ganz schön den Petrus ganz schön runtergebracht, wenn du nachher in Matthäus 26 liest. Der Mensch will ganz schnell groß werden, sich ganz groß machen und der andere macht er klein. Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Und genau das ist es, wenn du sagst, ich nicht, dann kommt es. Ganz anders, als du gedacht hast. Erst der Heilige Geist ist, was uns profiliert. Erst als der Heilige Geist auf Petrus kam, erst dann ist er total ein anderer Mann. Die Leute kennen gar nicht Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten. Petrus zuerst ein Feigling, versteckt sich aus Furcht vor den Juden, verkriecht sich, schämt sich, blamiert, will sich nicht blamieren, will nicht sterben. Und nachher steht er auf, ihr habt ihn gekreuzigt. Deine Sprache. Das ist, was dich verrät. Deine Sprache, unsere Sprache, deine Worte. Wir sind das, was wir sagen oder manchmal auch, was wir nicht sagen und gerne gesagt hätten. Martha, also nicht unsere Martha, die Martha in der Bibel, die kommt doch rausgesprungen aus der Küche und sagt, Meister, siehst du nicht, meine Schwester lässt mich hier sitzen? Deine Sprache verrät, was du über andere denkst. Du klagst andere an. Lass, sag doch der Martha, der Maria, dass sie mir hilft. Also in der Küche hat sie ganz was anderes gekocht. Hat rumort in ihrer Seele. Warum lässt der Heiland die Maria da zu seinen Füßen sitzen und mich lasst er schaffen und arbeiten? Martha klagt ihre Schwester an. Und wie oft klagen wir andere mit unseren Worten an? Weil wir nicht zufrieden sind, weil wir verletzt sind, weil wir vielleicht zurückgesetzt sind, weil wir nicht in unserer Berufung sind, weil wir das nicht tun, was wir tun sollten, wie die Martha. Die Martha hätte auch zu Jesu Füßen sitzen sollen. Der Heiland wäre nicht verhungert. Martha, und du siehst, was das Problem von der Martha ist. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen. Und das, was wir im Kopf, was in unserem Kopf vor sich geht, unsere Sorgen, das sprechen wir aus. Und es ist schlimm, was wir manchmal aussprechen. Der Herr muss uns korrigieren. Deine Sprache verrät dich, das, was dir wichtig ist, was dir Angst macht, was du gerne sein möchtest oder vielleicht nicht bist, oder was du vermisst oder was falsch in deinem Leben gelaufen ist. Sag doch meiner Schwester, die soll mir helfen. So ist es interessant, wie man sich manchmal so äußert, so reinplatzt. Weißt du, man kann lichte Momente haben. Bei besessenen Leuten sieht man ganz deutlich, die können ganz lieb und ganz nett und ganz freundlich sein, die sind wie halbe Lämmer. Aber dann, wenn der Teufel sie regiert und besetzt sind, sind sie plötzlich jähzornig. Und dann sind sie wieder ganz, es tut mir leid, dass ich so explodiert bin. Aber du siehst, Jezorn ist ein Zeichen der Besessenheit. Da kommt dieser Geist so plötzlich raus. Dir nichts, mir nichts. So, du sagst es, was in deinem Herzen vor sich geht. Weißt du, was in deinem Herzen sich festgesetzt hat? Das kommt raus. Jesus sagt, was der Mund voll ist, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Aber lass mich jetzt den Text lesen hier. Ist ja am Sonntag. Und da gerade in der Karwoche so viel passiert um Jesus herum. Das ist eine der wichtigsten Wochen im Leben Jesu und auch im Leben unser Leben, was da passiert. Ich will nachher noch was Gutes tun. Ich will die Palmzweige, wir haben hier so ein paar, ja, das sind keine Palmzweige, aber es sind schon Palmen und solche. Und ich will heute jedem, nicht ein paar, so viel Zweige habe ich nicht, aber ich will jedem heute etwas tun, dass du so einen Zweig abbrichst und so einen Zweig trocknen lässt und es in deine Bibel reinlegst, dass du weißt immer, wo dran du bist, was gerade gelesen wird oder was gerade passiert. Ich habe vom letzten Palmsonntag und noch von vor und so weiter getrocknet und die hängen bei mir irgendwo in der Wohnung rum und die halten ziemlich lang. Ich möchte, dass du so ein Blättchen in deine Bibel reinlegst als Lesezeichen, dass du weißt, was ist jetzt dran, wenn du die Bibel permanent liest und die Bibel durchlesen möchtest. So, und wir lesen hier also jetzt die Geschichte von unserem lieben Bruder Petrus. Ich bin so froh, dass den Petrus gibt überhaupt. Stell mal vor, den gibt's nicht. Wüssten wir manche Schwachheit und manche Stärke nicht. Und das, was Gott mit einem vorhat. Als Jesus verhört wurde, saß Petrus draußen im Hof bei den Soldaten am Volk und dem Volk. Der hat nichts Böses getan. Du siehst also, wenn du die Geschichte so liest, ich möchte auch darüber heute ein bisschen meditieren und nachdenken. Wie passiert sowas? Weißt du, du liebst Jesus. Petrus ist weitergegangen wie die anderen. Er hat ein Stück weit wahrgemacht, Herr, und wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Er ist sogar im Hof mitgegangen. Den letzten Stück des Weges konnte nicht ganz gehen. Aber er war im Hof bei den Soldaten und dem Volk. Und da trat eine Magd an ihm heran und sprach, und du warst auch doch mit diesem Jesus von Galiläa. Und du warst doch auch mit diesem Jesus von Galiläa. Du siehst, eigentlich sollte der Mann über die Frau herrschen. Entschuldigung, aber so und drüber stehen. Aber jetzt kommt doch so eine Magd, etwas, was sozial unter ihm steht, kommt und sagt, du warst auch mit Jesus. Da kommt so ein Türke, da kommt so Ausländer und sagt, du warst auch mit Jesus. Du bist auch ein Christ. Ja, na und? Aber stell mal vor, du bist jetzt Petrus. Na und? Dem Petrus ist das Herz in die Hose gerutscht. Als er hörte, du warst auch mit Jesus, denn er wusste, was jetzt passiert. Der Herr Jesus zerreißt nicht die Ketten und jagt den Römer nicht davon. Und du warst auch mit Jesus von Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Guck mal, 3 Jahre lang mit dem Heiland, Teufel ausgetrieben, Kranke geheilt, für den Herrn gepredigt und dann sagt, ich weiß gar nicht, wovon du redest da. Also ist das nicht merkwürdig? Eine sehr merkwürdige Geschichte für mich. Und er ging hinaus in die Torhalle, da dachte er ein bisschen weiter weg, und da sieht mich niemand, kennt mich niemand. Weißt du, du kannst deinen Glauben, deine Einstellung, dein Herz, du kannst das, was du bist, kannst nicht verleugnen. Du kannst nicht über deinen Schatten springen, selbst wenn du 10-mal möchtest. Kannst nicht. Da ging er in die Torhalle raus, da denkt er, hier kennt mich niemand. Petrus muss sehr populär gewesen sein, überall bekannt. Ja, er war ja immer bei Jesus. Brot ausgeteilt und dann auf dem Boot bei Jesus war er. Er war ja immer ständig bei Jesus. Hat so viel erlebt mit Jesus. Und dann sagt er, ich kenne ihn nicht. Dann geht er raus in der Torhalle und er sah ihn eine andere. Wieder so Weibstück. Dass die Weiber den Petrus nicht in Ruhe lassen. Da sagt eine andere, und sprach zu denen herum, guck mal, der war auch mit Jesus von Nazareth. Dieser ist auch mit Jesus von Nazareth gewesen. Also siehst, der hat so viele Zeugen um sich herum. Und was macht unser lieber Bruder Petrus? Und er leugnete abermals und schwor sogar, ich schwöre, ich kenne den Mann, den Menschen gar nicht. Petrus war sehr bekannt und populär. Weißt du, du kannst nicht zudecken, das, was Gott in deinem Leben getan hat, da, wo du gewesen bist, das, was du erlebt hast, das, was dich betroffen hat, das, was du schon ein Stück weit erlebt hast und ein Stück weit mit Jesus gegangen bist, das kannst du nicht verleugnen, selbst wenn du möchtest. Er war viel zu viel mit Jesus zusammen gewesen. Also er hat von Jesus abgefärbt. Und so weiter. Er war oft bei Jesus und man hat ihn immer bei Jesus gesehen und wer auch immer. Und nach einer Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist doch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Also du siehst, da steht plötzlich das Volk und plötzlich ist er im Verhör. Nicht Jesus ist im Verhör, sondern auch Petrus ist im Verhör. Also wenn der Heiland im Verhör ist, dann bist du auch im Verhör. Und da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn, und da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Guter Petrus, lieber Heiland, ich danke dir für diese Geschichte, die so menschlich ist, die so irdisch ist, die uns alle vielleicht irgendwo betrifft und vielleicht wir selbst irgendwo hier mit betroffen sind. Jesus, ich möchte dich bitten, salbe du meine Lippen und salbe du unsere Ohren und salbe du unser Herzen, dass wir es mit dem Herzen verstehen und begreifen, was du hier uns durch diese Begebenheit sagen möchtest. Ich danke dir dafür. Amen. Deine Sprache verrät dich. Und das Wort für Sprache, das ist dein Dialekt verrät dich. Dein Dialekt verrät dich, deine Aussprache. Eigentlich, wenn du das Wort hier nimmst, das griechische oder, ja, das griechische Wort insbesondere, das ist dein Geschwätz verrät dich. Dein Geschwätz verrät dich. Also, deine Umgangssprache, dein Slang verrät dich, wo du herkommst, was du bist. Du bist auch einer, denn deine Sprache verrät dich. Petrus ist vorsichtig, er sagt ja nicht viel hier. Der sagt nicht viel, aber er ist angesprochen. Er fühlt sich plötzlich provoziert und herausgefordert. Das Mädchen wollte ihn, dass er auch bekennt und sagt, ich kenne den Jesus. Vielleicht wäre er sogar als Zeuge aufgetreten gegen Jesus. Und er sagt, ich kenne dich nicht. Petrus outet sich, es kommt aus ihm raus, es platzt aus ihm raus, fängt an zu schwören, zu fuchteln, was willst du, hör doch auf mit dem Blödsinn. Und schimpft dieses Mädchen, die sagt nur, du bist ja auch nur mit Jesus gewesen. Ist eigentlich nichts Schlechtes, was sie dir sagt. Aber er fühlt sich gleich angegriffen, nimmt es gleich persönlich. Und so ist es, wenn es um Jesus geht, können wir nicht neutral sein. Wir müssen oder werden auch erkannt und du wirst auch erkannt, du warst mit Jesus dabei. Wie geht es hier um etwas mehr? Weißt du, es geht um Christsein. Was ist Christsein? Du kannst so und so sagen. Du kannst viele sagen und es stimmt nicht. Und meistens ist das, was du nicht sagst, das stimmt erst in Wirklichkeit. Petrus kann vor sich selber nicht weglaufen. Und er geht traurig hinaus und weint bitterlich. Wie oft hast du schon bitterlich geweint und gesagt, Mensch, ich bin so ein Feigling. So ein Feigling. So ein Maulheld, wenn es Jesus da ist, so in der Gemeinde am Sonntag, da bin ich tapfer, da bete ich, dass die Wände wackeln. Und dann, du bist noch nicht einmal aus der Tür draußen, dann guckt dich jemand an und dann drehst dich weg und gehst in eine andere Richtung, weil du nicht gesehen werden möchtest. Du warst auch in der Versammlung, du warst auch im Gottesdienst. So ist heute, wenn es um Dinge geht des Glaubens. Weißt du, wir können über alles so gut reden, aber sobald es um den Glauben geht, haben wir einen Frosch im Hals. Komisch. Aber die Worte, wie wir sagen, welche Art und Weise und so weiter, das sind Begriffe, das sind Signale aus unseres Inneren. Deine Sprache verrät dich, wie du über Gott sprichst. Weißt du, wie wir über Gott überhaupt sprechen? Ist er wirklich geheiligt, werde dein Name? Wird sein Name wirklich geheiligt? Reden wir gut über Gott? Oder, ja, der hat mich auch in den Stich gelassen, der kümmert sich auch nicht um mich, der hat mich auch verlassen, der denkt auch nicht mehr an mich. Und guck mal, wenn es einen gerechten Gott gibt, warum lässt er das und das und das zu? Warum das alles? Also, wie redest du über Gott? Deine Sprache verrät dich, was für eine Einstellung du Gott gegenüber hast. Du kannst positiv und natürlich auch negativ über Gott reden oder ich kenne dich nicht, das ist mir zu weit weg. Deine Sprache verrät dich, wie du über den Heiligen Geist redest. Ja, den Teufel. Du siehst also die Pharisäer oder die Juden damals. Oder wie du über die Bibel sprichst. Ja, das ist alles Buch, Märchenbuch von anno dazumal, sind alles nur schöne Geschichten, aber die funktionieren heute nicht. Deine Sprache verrät dich, wie du über das Wort Gottes redest, wie du die Bibel zitierst, wie du die Bibel überhaupt gebrauchst. Deine Sprache verrät dich, wie du über die Gemeinde sprichst. Ja, ach, sind alles Klimper des Verein. Oder Betbrüder, Betschwestern. Weißt du, ich will nur dir zeigen, wie redest du über Kinder Gottes, Brüder und deine Brüder und Schwestern, wie redest du über deine Familie, über deine Geschwister, über deine Eltern? Der Alte oder die Alte. Wie redest du über deine Familie? Das macht sehr viel aus. Deine Sprache verrät dich. was für ein Verhältnis du mit deiner Familie hast oder wie du über Sex redest, über Geld, über die Arbeit, über den Pastor oder über deine Kollegen, über dein Chef. Ach, also die da oben, deine Sprache verrät dich, da offenbart sich ein Geist, wie du über deine Probleme sprichst oder deine Zukunft oder deine Ewigkeit. Mit dem Tod ist alles aus, vorbei. Und du siehst also, das ist, was du glaubst, oder du hast Angst vorm Sterben, vielleicht, verstehst du? Deine Sprache verrät dich, wie du über deine Ängste sprichst, deine Herkunft. Und nicht nur deine Sprache verrät dich, sondern deine Körpersprache. Die hat noch viel mehr Worte als deinen Mund und deine Stimmbänder. Auch deine Körpersprache, dein Lächeln, deine Leichtigkeit, deine Lässigkeit, so dich benehmen. Weißt du, ob du fuchtelst und sagst, nein, danke, hör doch auf mit dem Blödsinn, er schwört dir. Deine Mimik verrät dir viel, unheimlich viel, deine Mimik, deine Interessen, dein Einsatz, deine Liebschaften, deine Sehnsüchte, dein Verhalten, das sind alles Verräter, die um dich herumstehen. Die verraten dich, was du liebst. Und da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Da, das, was du liebst für alles, da wirst du immer die ganze Zeit danach trachten. Wenn das Reich Gottes dein Schatz ist, dann wirst du immer nach dem Reich Gottes trachten. Weißt du, deine Sprache verrät, ob du ein dankbarer Mensch bist oder ein undankbarer Mensch bist. Wenn du immer nur meckerst und meckerst und meckerst. Es zeigt sich. Deine Sprache verrät dich, ob du wirklich fest im Glauben bist oder voller Zweifel. Und nicht nur deine Sprache verrät dich, sondern auch deine Taten, deine Handlungen verraten dich. Dein Benehmen verrät dich, wie du dich benimmst, wie du läufst, wie du stehst, wie du sitzt. Ja, wenn Leute so sitzen, Arm übers Kreuz, dann sagen, was will doch, lass doch den schwätzen. Hoffentlich sagt er bald Amen. Ja, das ist ein Zeichen. Oder wenn du auf dem Stuhl sitzt und dich noch weiter vorne bückst und sagst, Mensch, ich möchte noch mehr wissen, noch mehr erfahren. Körpersprache, deine Haltung, dein Verhalten. Oder, naja, lass doch. Weißt du, dein Benehmen zeigt, ob du eine gute oder schlechte Kinderstube gehabt hast, aus welchem Haus du kommst. Deine Sprache verrät dich, so schon allein wie du sprichst, mit zittriger Stimme, ob du Ruhe oder Unruhe oder Nervosität hast. Deine Sprache verrät dich. Du hast lauter Verräter um dich, nicht nur den Judas. Das sind alle um dich herum, die verraten dich. Deine Augen verraten dich. Weißt du, viele Leute können einem anderen gar nicht in die Augen gucken. Ich habe meinen Hund gehabt und bei diesem Hund habe ich genau beobachtet, wenn ich da fremden Menschen begegnet bin und ihn nicht kannte, das Erste, was mein Hund getan hat, immer in die Augen geguckt. Weißt du, die Augen sind die Fenster der Seele, steht es in der Bibel einmal. Wenn dir einer nicht in die Augen gucken kann, dann sag auf Wiedersehen und geh deinen Weg. Das ist ein Verbrecher. Verbrecher können einem nicht in die Augen gucken. Lügner können einem nicht in die Augen gucken. Die senken ihr Haupt. Die werden nicht wagen, dir in die Augen zu gucken. Denn du könntest erkennen die Wahrheit. Deine Sprache verrät dich. Deine Sichtweise, wie du die Dinge beurteilst. Dein Vertrauen. Vertraust du wirklich Gott? Und wenn du wirklich Gott vertraust, dann gehst du durch dick und dünn. Kann dich niemand aufhalten, dich niemand stören. Dein Umgang verrät dich. Stell dir mal vor, du gehst nur mit gottlosen Leuten um. Also ich weiß nicht, wie weit du dann in Gott wirklich bist. Wenn deine besten Freunde gottlose Menschen sind, dann weiß ich nicht, an welchem Joch du eingespannt bist. Oder deine Sprache verrät dich, was dich beschäftigt. Geld und Arbeit und Auto und dies und jenes. Oder Freizeit und Sport, Fußball. Das alles drückt dich aus. Ich habe nichts gegen diese Sachen. Aber das zeigt, was Priorität in deinem Leben ist. Das kommt raus. Der Mensch ist mehr als nur Körper, als nur sein Äußeres und nur sein Sichtbares. Diese Verräter sind da. Denen kannst du kannst nichts vormachen. Weißt du, du kannst dich schon noch anstrengen. Und manche sind sehr raffiniert. Die haben also sich trainiert. Die werden nicht einmal rot mehr, wenn sie lügen. Und Petrus ist zusammengebrochen. Deine Sprache verrät dich. Die Sprache ist ein Instrument. Und jetzt die Frage, wer spielt dieses Instrument? Weißt, selbst wenn ein Meister es spielt und die Sprache beherrscht und sagt, ich reiß mich zusammen, guck dem in die Augen, auch wenn ich nicht in die Augen gucken möchte, aber es kommt früher oder später, kommt es raus. Und du siehst, dreimal wird Petrus angegangen. Da das Mädchen, da nochmals eine andere Frau und dann plötzlich stehen alle rum, der ist umgeben von lauter Menschen, die das Unterbewusste bei Petrus bewusst machen. Plötzlich alles raus. Ja, du warst wirklich, dein Dialekt, dein Geschwätz verrät dich, dein Verhalten, deine Reaktion verrät dich, wie du da reagierst. Wenn du nicht mit ihm gewesen wärst, hättest du gesagt, naja, was wollt ihr? Bin ab und zu mal bei ihm gewesen, aber nein, aber der verteidigt sich. Ich kenne den Menschen nicht, was wollt ihr denn? Seid ihr verrückt alle? Was wollt ihr denn von mir? Die Sprache ist der Ausdruck deines Herzens. Was drin ist, kommt auch raus. Du kannst nicht lang Theater spielen. Das Theater wird schnell offenbar, ob das echt oder wahr ist. Die Sprache ist die Offenbarung des Menschen, deine Sprache. Gott hat die Sprache den Menschen gegeben. Und was du bekennst, das bist du auch. In der Sprache erkennt man einen Menschen, ob er ein Deutscher ist oder Chinese ist, nicht nur an der Hautfarbe oder Augenform. Nein, du erkennst den Menschen, seine Nationalität. Du erkennst seine Entwicklung, du erkennst seinen Glauben und noch viel mehr an der Sprache. Petrus, deine Sprache verrät dich. Du bist ein Galiläer. Du kommst von oben da, von Norden. Die Sprache drückt aus, was der Mensch denkt, ob er an Gesundheit denkt oder die ganze Zeit nur an Krankheit denkt, am Tod denkt und an was weiß ich. Du kannst von deinen Gedanken nicht weglaufen, wenn du möchtest oder wie du auch möchtest. Es hat keinen Zweck. Petrus fängt an zu leugnen, zu schwören, weißt du, zu proklamieren, zu bekennen, positiv reden. Das nützt alles nichts. Die Menschen erkennen trotzdem, ob er mit Jesus war oder nicht. Die wissen, wie du mit der Sprache umgehst, deine Aussprache, dein diese Äußerungen in deinem Inneren. An der Sprache kannst du einen Menschen identifizieren. Und Kriminologen, nehmen dann auf Band und dann, wenn so irgendwelche Bekennerart sind und dann analysieren sie diese Stimme und sie können fast exakt genau sagen, wie der Mensch ist, aus welcher sozialen Schicht er kommt und ob er es wirklich ernst meint oder nicht ernst meint. Deine Sprache verrät dich, ob du ein Liberaler oder ein Konservativer bist. Deine Sprache verrät dich ganz schnell. Der Gaddafi muss weg, hat mir jemand geschrieben. Der Gaddafi muss weg. Weil das der Obama will und weil der Franzose und der Engländer das will. Weißt du, aber will der Gaddafi weg? Will das Volk, dass er weg ist? Verstehst du? Aber der muss weg. Oder der Hitler muss weg. Hätte er weg müssen. Weißt du, Leute, du merkst ganz schnell, ob der Mensch tolerant ist. Oder wie der auch ist. Oder engherzig. Ein Fanatiker. Ob er einseitig ist oder vielseitig ist. Deine Sprache verrät dich. Ich will jetzt nur mal an der Sprache ein bisschen arbeiten, damit du merkst, was mit dir los ist. Und wie man seine Kultur, sein Inneres ändern kann. Ob einer zur Gewalt neigt und gleich ein Prolet ist. Und wir haben einen Haufen Proleten in der Welt, vor allem auch unter Christen. Also als ich hier mal einen Gast, ein Ehepaar hatte, als Evangelisten natürlich. Und dann saß ich am Essen und dann habe ich über Bush was gesagt. Der Mann stand schon auf und hatte ein Messer in der Hand gehabt. Am Mittagstisch. Weißt du, weil ich nur über Bush was sagte, dass mir gefällt nicht der Bush nicht. Ja, das war für sie ein Heiliger. Und jetzt stehen die Leute selber da irgendwo in der Zwickmühle. Ich wollte nur sagen, du merkst ganz schnell, die Sprache verrät dich. Dein Sprachstil, das kannst du nicht beeinflussen oder nur schwerlich beeinflussen. Aus der Sprache erfährt man, aus welcher sozialen Schicht der Mensch kommt, zu welcher Gruppe er einzuordnen ist. Ist er ein ernster? Ist er ein oberflächlicher Mensch? Zu welcher Berufsgruppe? Aus welchem Umfeld er kommt? Alles von der Sprache her. Petrus wurde ganz schnell identifiziert. Da kommt noch so ein kleines Mädchen. Sogar das kleine Mädchen, lass mir mal, sag doch, du bist doch auch mit Jesus gewesen. Ich habe dich da mal gesehen bei irgendeinem Heilungsgottesdienst. Die Sprache ist ein psychischer Fingerabdruck. Verstehst du, wie du die Seele, wie du den Fingerabdruck nicht nachmachen kannst, das ist einmalig, so ist auch deine Aussprache, dein ganzes Gehabe, wie du sprichst, unverwechselbar, einzigartig. Ein Hinweis auf deine Seele, was innen drin ist. ein psychischer Fingerabdruck, den kannst du nicht leugnen. Du kannst machen, was du willst. Du musst den Menschen nicht gesehen haben, aber du hörst, das ist der und der. Ich habe mal meine Haare gefärbt gehabt, war ganz schwarz irgendwo, weil ich von Philippinen kam und die Leute mir so Schwarzmittel verpasst haben, weil alle schwarze Haare haben und ich war grau. Und nur wer grau ist, der ist arm. Und so weiter. Ich habe immer gedacht, warum gucken die Leute so mitleidmäßig auf mich? Und dann kam ich nach Hause und meine Frau holt mich vom Bahnhof ab. Und dann sagt er, Johannes ist hier. Aber hat mich nicht gesehen, ich stand davor. Weil die Stimme verrät dich. Du kannst noch so dich entstellen und verstellen und eine Maske tragen, deine Stimme verrät dich. So. Du kannst also dein inneres Organ nicht verändern. Wir haben alle einen individuellen Geist. Da drücken wir unsere Persönlichkeit aus, unser Wesen, unseren Charakter, unsere Einstellung, wie wir eingestellt sind. Zu Gott, zu Menschen, zum Partner, zu Kindern, zu Familie, zum Geld, zum allem Möglichen. Und drückt unsere Haltung aus, wie wir auch weiter so reagieren werden. Und deshalb, ich muss euch hier eines sagen, jede Predigt, die ich euch halte, ist ein Stück von meiner Seele, was ich euch weitergebe. Ich verrate mich selber auch. Ein Stück weit. Ich sage, was ich erlebe und erlebt habe, in welcher Verfassung ich bin und was ich fühle. Und manchmal merkt ihr das, manchmal merkt ihr es nicht. Manchmal versuche ich, das alles zu vergessen und stehen zu lassen, zu Hause zu lassen und so weiter. Aber jede Predigt ist ein Ausdruck meiner Seele. Ich rede nicht nur vom lieben Gott, von der Bibel und sage, was steht geschrieben, sondern ich sage das, was ich empfinde, was ich erlebe, was ich verinnerliche, was mir wichtig geworden ist oder wichtig wird. So auch jedes Zeugnis, das ihr hört, ist ein Werk der Seele, ein Ausdruck der Seele. Was wir heute gehört haben, ein paar Zeugnisse, verrät etwas darüber, wie du zu der Sache stehst und was du erwartest, was du hoffst, was du erlebst. Du offenbarst deine Mentalität dabei, mit jedem Wort offenbarst du deine Mentalität. Du bezeugst die Dankbarkeit an Gott oder auch nicht. So, aus dem, was du sagst, kann man schließen, was für ein Typ du bist. Ob du ein Machertyp bist. Wir werden vorwärts gehen in Jesu Namen. Halleluja. Oder ob du ein Pessimist bist, ein reservierter Mensch oder eine gestörte Persönlichkeit. Schon allein dein Verhalten zeigt, wie du bist, deine Ausdrucksweise oder ob du ein Einzelgänger bist oder am liebsten in ein Schwarmmensch bist, dass du unter Menschen gerne bist, ob du eine depressive Persönlichkeit bist oder eine verletzte Persönlichkeit bist. Deine Sprache. Stell dir mal vor, du sprichst nur weinerlich. Wenn jemand weinerlich spricht, Gott möge euch segnen. Weißt du, wir können nicht über unseren Schatten springen. Petrus weinte über sich selbst, dass er nicht besser konnte. Er hätte gerne was anderes gesagt, aber er sagt hier so ein Blödsinn. Ich kenne den Menschen nicht. Verletzte Menschen, und du merkst ganz schnell, wo verletzte Menschen da sind. Die sind laut auf der einen Seite, verletzte Menschen, die stellen sich im Mittelpunkt, nehmen sich immer wichtig, bringen sich selbst immer Gespräch, versuchen Mitleid zu erwecken und so weiter, wollen bemitleidet werden, bedauert werden. Das sind verletzte Menschen. Deine Sprache sagt sehr viel über dein Seelenleben, über deine Art. Du wirst immer anerkannt werden, immer groß rauskommen, unter dich alle verlassen, ich nicht. Guck mal, dass die Leute sagen, guck mal, der Petrus hat den Herrn nicht verlassen. Was wäre dabei rausgekommen? Die Sprache ist der Anzeiger deiner Seele, so ein Barometer, zeigt, wie es deiner Seele geht. Und der Johannes schreibt einmal in einem seiner Briefe, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Wie geht es deiner Seele, liebe Bruder, liebe Schwester? Wie geht es? Aber deine Sprache verrät es. Weißt du, wie geht es der inneren Verfassung, der inneren Stimmung? Jesus sagt in Matthäus Kapitel 12, 34, was aus dem Mund kommt, das kommt aus dem Herzen. Und dann erzählt er da eine ganze Liste von bösen Sachen auf. Aber es können auch gute Sachen aus dem Herzen kommen, wenn drin sind. Aber in normalen Menschen sind nur böse Sachen drin. Aus dem Herzen kommt es, was zum Mund rauskommt. Und das verunreinigt die Menschen. Aber auf der anderen Seite kann es auch die Menschen wieder reinigen, was aus dem Herzen kommt. Wer das Herz voll ist, das verkündigt der Mund. Darum, die Worte verraten uns. Die Worte verraten uns. Das ist schlimm. Also ich weiß gar nicht, am besten ich halte meinen Mund. Ich bin still. Ich sage gar nichts. Aber selbst da kriegen die Leute noch mit, wenn ich gar nichts sage. Schon allein wie du betest, verrät sehr viel über deinen geistlichen Stand. Dein Geist offenbart. durch deine Worte, ob es der Heilige Geist ist oder fleischlicher Geist ist oder menschlicher Geist ist, wie dein Innenleben gewachsen und gereift ist oder ob du reifer Christ bist oder nur frommer Angeber. Deine Sprache verrät dein Unterbewusstsein. Weißt du, das Bewusstsein kann ich kontrollieren, kann ich mir vorsagen, aber das Unterbewusstsein kann ich nicht kontrollieren. Und deshalb kommt das, wenn du anfängst mal so, ja, leicht zu sprechen und vor allem, es gibt zwei Sachen. Weißt du, wann die Leute viel schwätzen, wenn sie Wein getrunken haben, Bier getrunken haben oder wenn sie den Heiligen Geist haben? Zwei Sachen. Weißt du, deshalb werdet nicht voll von süßen Wein, sondern werdet voll vom Heiligen Geist. Dann kommt ein ordentliches Leben, kommt ein ordentliches Reden. Oder wenn Menschen unter Hypnose sind, dann erzählen sie auch Sachen, was sie nie sagen würden. Im Rausch sagen sie Sachen, die sie nie sagen würden. Aber im Heiligen Geist sagen sie auch Sachen, die sie sonst nie sagen würden. Verstehst du das? Deine Sprache verrät dich. Weißt du, wir kontrollieren so, wir reißen uns zusammen. Wir wollen uns ja nicht blamieren, aber wir werden trotzdem verraten. Petrus verfluchte sich. Er verfluchte nicht Jesus, er verfluchte sich selbst. Ich Trottel, ich Dummkopf, ich Narr. Wie konnte ich so feige sein? Er hatte eine andere Vorstellung von Jesus, eine andere Meinung. Weißt du, ein echter Nachfolger wird man erst, wenn die Seele auch dabei ist. Dieser Petrus, der folgte Jesus 3 Jahre lang, aber nur theoretisch, aber nicht praktisch mit seinem Herzen. Der folgte Jesus nur so, weil es war schön und wunderbar. Jesus war populär, war anerkannt, alle liefen ihm nach und er wollte immer dabei sein, wo was los ist. Aber jetzt plötzlich ist nichts mehr los. Und wie verhält man sich, wenn es nichts mehr los ist? Da kommt's raus. Wenn du kein Geld mehr hast, keine Arbeit mehr hast, nicht mehr gesund bist, nicht mehr gut geht. So. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Und das kommt raus. Das kommt raus, früher oder später. Er hatte vor kurzem noch so was Gewaltiges erlebt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da steht er und powert. Plötzlich kann er reden in so Vollmacht. Und Jesus sagt, Bruder, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, sondern der Heilige Geist. Du siehst, der hat einen Augenblick Lichtmomente gehabt. Menschen, die mit Gott nur mitlaufen, Mitläufer sind, die haben Lichtmomente. Die haben manchmal gesegnete Stunden, sie sind mal unter der Salbung, aber dann verlieren sie auch wieder die Salbung. Und du siehst jetzt den Petrus, der hat 5 Minuten später die Salbung verloren. Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann muss Jesus sogar ihn zusammenstauchen und sagen, Satan, hinter mir! Du siehst also, aus einem und denselben Menschen können zwei verschiedene Geister sprechen, in welcher Verfassung die Seele gerade ist. Und wie die Seele denkt. Du denkst nicht göttlich, sondern du denkst menschlich. Das eine war die Offenbarung Gottes durch den Heiligen Geist, ein göttlicher Blitzgedanke, eine Eingebung. Aber das ist nicht die Absicht, was Gott mit uns hat, dass wir nur von Eingebungen leben. Ich möchte dich warnen von Eingebungen. Nur so Moment, Lichtmomente. Weißt du, Gott möchte, dass wir permanent seine Zeugen sind. Deshalb hat er gesagt, ich soll die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und nicht nur ab und zu mal Blitzgedanken vom Heiligen Geist haben, sondern ich soll permanent meine Zeugen sein. Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten. Vor Pfingsten hat er Blitzgedanken gehabt. Göttliche Blitzgedanken, aber auch teuflische Blitzgedanken. Beides kam raus. So, dieser Blitzgedanke, diese Eingebung, die hat nicht lange angehalten. Äußere Eingebungen, die von außen kommen, das hat die Fleisch und Blut, die nicht offenbart, sondern den Geist meines Vaters, die sind nicht von Dauer. Wenn sich einer bekehrt, nur aus Angst vor der Hölle oder vom Sterben, das ist vergeblich, das ist nicht der Wille Gottes. So, nicht von Dauer. Eine echte Veränderung passiert, wenn der Geist Gottes die Kontrolle über unser Leben übernimmt, und zwar von morgens früh bis abends spät. Da kann jemand rausgehen, der Hund bellt. Das arme Tier. Man kann das Tier auch nicht draußen lassen. Das Tier sagt auch, bitte verlasst mich nicht. Man kann nicht den Hund herbringen und dann den Hund hängen lassen. So, was ich sagen wollte. Weißt du, Blitzgedanken, Eingebungen, die sind nicht von Dauer. Wir brauchen etwas Konstantes, Kontinuierliches. Und diese Eingebung, was der Petrus da hatte, hat sein Leben nicht verändert. Der war immer noch der alte Petrus, wie er schon immer gewesen ist. Und kurze Zeit später redet der Teufel zu ihm. Und dann wieder vielleicht der Heilige Geist. Oh Herr, hier ist gut, dann lass uns ein paar Hütten bauen. Die eine, Mose eine und Elia eine. Wir sehen, wir haben seelische Schwankungen. Und die drücken sich auch in Worte aus, die seelischen Schwankungen. Wir sind manchmal hoch, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Einmal kann Gott zu einem sprechen, das nächste Mal der Teufel. Einmal sprichst du unter der Salbung. Oder ein Teil der Worte, was du sagst, sind unter Salbung. Und der andere Teil ist unter dem Fleisch. Auch das hier beim Petrus, bei diesem Verhör. Wenn ein Mensch noch nicht geheiligt ist, vom Heiligen Geist erfüllt, von Gott in Beschlag genommen und die Seele nicht von Gott total übernommen ist, das spürst du, das merkst du. Die Sprache verrät dich. Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten. Wenn die Seele noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann ist man schwankend, wankelmütig. Jeder Lehre lässt man sich da bewegen und umstimmen und lässt man sich begeistern. Geist und Begeisterung kommen zusammen, lässt man da von dem Sekte und von der Lehre und von der Welt anschauen. Am Schluss wirst du wirre und weißt nicht mehr, was soll ich überhaupt richtig glauben, was ist überhaupt richtig. Das Herz muss erfüllt werden und nicht nur das Äußere des Menschen. Das Herz muss erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann, wenn der Herr das Herz erfüllt, dann kannst du erst die Welt bewegen. Dann kannst du die Dinge verändern. Wisst ihr, das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und weißt du, manchmal, und das ist bei uns Menschen, solange wir noch nicht radikal, total vom Heiligen Geist übernommen sind, da ist der Geist willig, aber das Fleisch schwach. Ich kenne den Menschen nicht. Wovon redest du? Das ist doch nicht Jesus. Das ist so ein Doppelgänger. Denk, das ist nicht der Jesus. Ich bin einem anderen Jesus nachgefolgt, nicht diesem. So habe ich mir Jesus nicht vorgestellt. Weißt du, viele haben Gottes Wissen, Gottes Erkenntnis im Kopf. Sie wissen theoretisch, ja, wir müssen für Jesus sterben, wir müssen für Jesus leiden, wir müssen für Jesus kämpfen. Aber die Seele ist noch nicht bereit, die Seele ist noch nicht mitgekommen. Wir sind zu schnell gerast. Und jetzt müssen wir warten, bis die Seele nachkommt. Das Herz ist noch nicht so weit. Der Wille, dein Wille ist noch nicht so weit. Dein Gefühl ist noch nicht so weit. Dein Bauch ist noch nicht so weit. Du kannst noch nicht so reagieren aus dem Bauch heraus, weil er noch nicht mitgekommen ist. Hier beim Verhör verteidigt er sich selbst, der Petrus. Weißt du, ich kenne den Menschen nicht. Wie radikal er ist. Ich kenne ihn nicht. Und Petrus wird verhört und plötzlich stehen sie alle rum um ihn. Immer wenn Jesus verhört wird, wenn es um Jesus geht, bist du auch in einem Verhör. Ob du willst oder nicht, weil du sein Kind bist. Dir geht's genauso, wie Jesus geht. Geht's Jesus dreckig, geht's dir auch dreckig. Geht's Jesus gut, geht's dir auch gut. Also, so wie Jesus behandelt wird. Wo du auch bist, verstehst du, wenn du in einer Gesellschaft bist und Jesus wird kritisiert und beleidigt und gekränkt, dann wirst du auch, ja, du warst auch mit ihm. Was sagst du jetzt dazu? Was denkst du über ihn? Und dann musst du dich äußern, outen, ob du willst oder nicht. Vielleicht sagst du nichts, aber trotzdem sagst du was in deinem Geist zu dir selber. Er verfluchte sich selbst. Das haben die anderen nicht gehört. Das hat er nachher in der Predigt irgendwo gesagt. Später. Immer, wenn es um Jesus geht, deine Stimme verrät dich. Immer, wenn es ums Herz geht, deine Stimme verrät dich. Weißt du, ob du liebst oder nicht liebst, ob du dafür bist oder nicht? Das Problem unseres Herzens ist, und das Problem beim Petrus war, er war stolz. Er wollte sich profilieren. Er wollte beweisen, dass er was ist, dass er was kann. Und das zeigt sich. Er gibt sich an, übertreibt ein bisschen und so weiter. Aber Gott holt die stolzen Zungen wieder zurück. Den beschneidet er. Und Petrus ist hier beschnitten worden. Das war seine Beschneidung. Beschneidung des Herzens. Die Bibel spricht von der Beschneidung des Herzens. Das ist eine ganz wichtige Beschneidung. Und diese Beschneidung müssen alle Christen, Männer wie Frauen, erleben. Die Beschneidung des Herzens. Dein Herz muss beschnitten werden. Weißt du, wir haben so viel wilde Triebe. Durch unsere Worte, die wir aussprechen, merkst du das. Weißt du, wenn mal einmal was rauskommt, ist okay. Naja, wenn da eine Wespe aus deinem Loch rauskommt, irgendwo aus deinem Mund, das ist okay. Eine Wespe, die hat sich verflogen, verfangen oder hat sich verirrt. Aber wenn das permanent Wespen aus deinem Mund rauskommen oder aus der Höhle rauskommen oder aus irgendeiner Ecke rauskommen, dann musst du sagen, hier ist ein Wespennest. Das muss ausgeräuchert werden. Weißt du, einmal etwas Falsches, stell dir mal vor, du haust dir auf den Finger. Das ist klar. Aber wenn du selbst nichts auf den Finger dir klopfst und trotzdem fluchst, da ist. Weißt du, das Fluchen, wir sollen ja segnen. Weißt du, wenn wir fluchen, das sind alles Worte, die aus dem Herzen kommen. Wir sind missgünstig, wir sind nicht positiv eingestellt, wir gönnen anderen nichts und wir gönnen uns selbst auch unter Umständen gar nichts. So, du kannst nicht gleichzeitig negativ denken und positiv handeln oder leben oder reden. Deine Sprache drückt deine Geisteshaltung aus. Der Kranke wird immer über Krankheit sprechen. Über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, welche Schmerzen auch immer. Und er ist damit immer beschäftigt, herauszufinden, was ist die beste Medizin. Und manche sind schon Experten auf der Krankheitswelle. Deine Sprache zieht noch mehr. Wenn du ein Problem hast und etwas sagst, kommen schon andere. Du siehst beim Petrus, der sagt nur einer Frau, sagt, ich kenne den nicht. Dann kommen schon andere. Ja, doch. Der kennt ihn schon, der war bei ihm. Du siehst, da kommen schon zwei und plötzlich sind alle um ihn rum. Und dann muss er sogar fliehen in die Torhalle oder draußen ins Tor. Weißt du, wenn du einmal es rausgelassen hast und weitergesagt hast, deine Sprache zieht andere Mägde an, andere Knechte an, andere Beobachter. Es bleibt nicht allein. Es bleibt nicht bei einem Wort. Worte wachsen, wie alles andere auch in dieser Welt, rufen Dinge ins Dasein. Das Innere wird mehr und mehr sichtbar, wie bei einer Zwiebel, kommt eine Schale nach der anderen weg. Der Verrat vermehrt sich. Plötzlich geht es in die Tiefe und also hört doch auf, liebe Kinder, bleibt doch ruhig, bleibt auf dem Teppich. Nein, du siehst also, wie plötzlich der so aufgewühlt wird. Es wird alles so intensiv. Ich sag dir, deine Sprache, guck mal, wenn Dinge passieren in deinem Leben, plötzlich, da kommen neue Zeug, neue Sprüche, neue Botschaften, neue Aussagen. Und man versucht sich auszureden, sich zu entschuldigen, irgendwie zu verdrängen. Irgendwie zu harmonisieren, irgendwie zu entschuldigen. Man kann jahrelang mit Jesus gewesen sein. Also ich verstehe den Petrus nicht. Wie kann man jahrelang mit dem Herrn Jesus gewesen sein und ihn doch nicht kennen? Ich kenne den Menschen nicht. Weißt du, es kommt immer in Zeiten der Not und der Schwierigkeiten kommt alles raus. In Zeiten der Not und Schwierigkeiten, in Zeiten der Spannung, in Zeiten, wenn es um deine Erlösung geht, wenn Jesus dich freikaufen und erlösen möchte, da kommt alles raus. Wenn Gott ein Werk an dir tun möchte, da offenbart sich der alte Mensch, der alte Petrus. Weißt du, der sagt, Herr, wir haben alles verlassen. Ja, stimmt. Das Netz und Vater und das Boot, das hat er verlassen. Aber er hat sich selbst noch nicht verlassen. Der hat alles verlassen, aber ist noch nichts von sich selber gelöst. Er hat noch nichts gelernt. Er dachte, wie tapfer er wäre. Aber wenn alles drauf ankam, war er der größte Feigling. Versagt jämmerlich. Da kommt sein altes Ich hoch. Als es angeblich darauf ankommt, vielleicht hängt er auch als Nächster. Vielleicht ist er der Nächste. Er sollte ja der Nachfolger von Jesus sein. Vielleicht wird er jetzt als Nächstes gekreuzigt. Und da hat er sich schon als Nächstes ausgemalt, ich hänge neben Jesus. Also das möchte ich auf keinen Fall, ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch eine Familie, noch eine Frau und Kinder und habe noch meinen alten Vater, den muss ich auch noch versorgen. Weißt du, jahrelang mit Jesus mitgegangen, ich möchte ein paar traurige Sachen sagen, ich oute sowieso auch meine Seele. Weißt du, viele folgen jahrelang Jesus nach, wissen, sind begeistert von Jesus, aber dann gibt es irgendeine Sache, irgendein Problem, irgendein etwas, was Gott nicht tut, wie sie gerne gehabt hätten, und er hört nicht ihr Gebet, sag doch deinem Gott jetzt ab. Du siehst also, was in der Frau vom Hiob vorgegangen ist, das geht bei uns auch sehr oft und zeigt, was im Ernstfall passieren würde. Und beim Petrus sehen wir, was in einem Ernstfall passiert. Weißt du, du kannst an Gott so lange glauben, solange es keinen Ernstfall gibt. Aber wenn es einen Ernstfall gibt, dann hört dein Glaube auf. Und dann zeigt sich, aus welchem Material du bist. Dann zeigt es sich, ob du ein Echter bist oder nicht. Die ganze Zeit sprach ein falscher Petrus immer aus ihm. Herr, wenn ich alle verlassen, ab und zu mal lichte Momente, Erleuchtung und so weiter. Aber dass sich innen drin nichts verändert beim Petrus. Da war immer noch der alte, gute Petrus. Wir sehen ja aber Petrus nach Pfingsten, da ist was passiert. Petrus ist vorher zusammengebrochen. Und ich denke, es ist gar nicht so schädlich, wenn du mal zusammenbrichst. Dein Zusammenbruch kann dir nicht schaden, kann dich nur wieder auf den Teppich bringen, wieder runterbringen. Und hier nach Pfingsten redet der Petrus total anders. Nur ein paar Kapitel, das sind nur ein paar Tage, ein paar Wochen vergangen. Und plötzlich spricht ein anderer Petrus. Jemand anders hat die Kontrolle über ihn übernommen. Das ist der Heilige Geist. Nicht mehr Petrus. Weißt du, wir können viel sagen und erzählen. Aber wenn gefährliche Zeiten kommen, Krisenzeiten, da kommt's raus. Wenn du krank wirst und wenn du Zahnschmerzen hast oder Bauchschmerzen oder welche Schmerzen auch immer, fängst an zu fluchen, dich aufzuregen. Stell dir mal vor, da fährt, du gehst nach Hause oder fährst auf der Straße und fährt hier jemand um die Ecke rein. Können Sie nicht aufpassen? Freilich kann er nicht aufpassen, sonst wäre er dir nicht reingefahren. Aber du siehst, was dabei rauskommt. Nur Sonntagsfahrer, typische Sonntagsfahrer, nicht wahr? Und schon schimpfen wir die Leute und putzen sie runter und kritisieren sie. Die Lage am Pfingsten war auch nicht einfach, wenn ich so den Petrus angucke. Es waren immer noch dieselben Leute, wie am Karfreitag. Hier aber stand ein anderer Petrus auf. Petrus voll Heiligen Geistes. Und ich will dir sagen, der Heilige Geist ist, was den Unterschied in dir und in mir ausmacht. Dass wir anders schwätzen, faseln, reden, plaudern, diskutieren. Wenn wir ohne den Heiligen Geist sind, kann ich dir sagen, was wir reden. Kann ich schon die Rede dir aufschreiben, damit du weißt, was du sagen sollst. Da reden wir, wie schlecht der ist und wie komisch die ist und wie der andere unmöglich ist. Und dann reden wir über alle Leute und so weiter. Nur wir sind gut. Wir sind Prachtkerle. Du siehst also, wenn wir über andere reden, dann sind wir Pharisäer. Und es kommt ganz schnell raus, du siehst auch so auch beim Jesus, in diesem Gleichnis, du weißt ganz schnell, wer ein Pharisäer ist und wer ein Zöllner ist. Der Zöllner schlägt sich an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der ist ehrlich. Aber der Pharisäer, ich danke Gott, dass ich zweimal in der Woche in die Kirche gehe, zweimal faste, den Zehnten gebe und noch mehr als den Zehnten, dass ich dir alles gebe, Herr, und dass ich das Wort Gottes auswendig kann und dass ich schon die Bibelschule durchgemacht habe. Oh, dass ich so viel weiß. Du siehst, was das Herz voll ist. Der Pharisäer oder Zöllner. Dieser Petrus ist zerbrochen worden. Der hat in sich geschlagen nach am Pfingsten. Da hat er genug Zeit gehabt. 10 Tage waren sie beieinander. Ich weiß nicht, was sie in diesen 10 Tagen gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie geschwiegen. Da hat der Geist Gottes zu ihnen geredet. Und hier ist Gott ihm aufgegangen, was Gott wirklich ist, was Jesus wirklich ist, hat plötzlich eine ganz neue Sicht bekommen, hat plötzlich gemerkt, du aus mir, in mir wohnt nichts Gutes, das Herz ist böse von Jugend an, auch wenn ich christlich oder jüdisch oder was weiß ich, wie ich erzogen worden bin. Hier hat er seine Heiligung erlebt. Hier hat er sein altes Wesen dran gegeben. 10 Tage saßen sie einmütig beieinander. Also man kann einmütig beieinander sitzen, wenn man nichts sagt. Wenn man schwätzt und redet und diskutiert, kann man nicht einmütig beieinander sitzen. Sie haben nichts gesagt. Jeder hatte so viel Dreck am Stecken, dass sie am liebsten geschwiegen haben. Und Johannes, wo warst du? Petrus, wo warst du? Thomas, wo warst du? Philippus, wo warst du? Nathanael, wo warst du? Die haben alle wahrscheinlich 10 Tage lang geweint. Davon bin ich überzeugt. So wie Petrus bitterlich weinte. Aber hier ist er erneuert worden. Hier hat er seine Berufung wieder festgemacht. Und zwar an der Seele. Die Seele ist jetzt mitgekommen. 10 Tage musste er warten. Seine Seele war 10 Tage zu schnell gelaufen. Also ist seine Seele 10 Tage zu weit zurückgeblieben. Erst nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, war er ein ganz anderer Mann. Konnte mit Freimut reden. Und weißt du, jetzt kann der Petrus sagen, schaut mich an. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, steh auf in Jesu Namen. Schau mich an. Vorher hat er sich geschämt. Bitte guckt mich nicht an, ich war es nicht. Bin's nicht gewesen. Ich heiß Hase und weiß von nichts. Und jetzt schaut mich an. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Das war genauso gefährlich, die Situation wie heute. Genauso schlimm. Aber der Heilige Geist hat den Petrus verändert, den Petrus neu gemacht. Weißt du, der Heilige Geist muss unser Leben, die Kontrolle in unserem Leben übernehmen. Da muss was passieren. Petrus hat was erlebt. Und ich wünsche, dass wir Ostern und Pfingsten erleben, auch hier. Petrus schreibt später in seinem Brief, 1. Petrus 1,23, und ich sage dir, was da passiert ist. Denn der Herr Jesus hat zum Petrus einmal gesagt, Petrus, wenn du dich da mal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Jetzt 3 Jahre lang folgte dem Herrn Jesus und war nicht bekehrt. Kannst du vorstellen? 3 Jahre lang sitzt er zu Jesu Füßen, hört sich die Predigten an, wirkt Wunder und Zeichen. Und der Herr sagt zu ihm, wenn du dich dermal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Sag ihnen, wie es weitergeht. Der war nicht bekehrt. Leute, wir können in der Gemeinde sitzen und sind gar nicht bekehrt. Unser Körper ist vielleicht bekehrt. Unser Geist ist vielleicht bekehrt. Aber ist auch die Seele bekehrt? Und wir sind erst völlig bekehrt, wenn die Seele auch dabei ist. Und nicht nur der Geist und nicht nur der Körper. Und er schreibt in 1. Petrus 1,23, er sagt ja ihr, weißt du, er muss ja sich von sich selber weg, dass er auch einer von denen war. Da heißt es, ihr seid neu geboren worden, nicht aus dem Vergänglichen, sondern aus dem unvergänglichen Samen, aus dem Wort Gottes, das lebt und bleibt. Ihr seid neu geboren. Das war seine Wiedergeburt, Pfingsten. Das war seine Wiedergeburt. Denn alles Sterbliche ist wie Gras und alles seine Schönheit ist wie die Blume, die verwelkt. Doch das Wort Gottes, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das war seine große Veränderung, was er erlebte. Ihr seid neu geboren. Wir brauchen eine Neugeburt, dass die Seele auch mitkommt. Und bei der Wiedergeburt ist ein neuer Petrus rausgekommen. Bei diesem Zerbruch da, als sie alle 10 Tage da geweint haben, traurig über ihr Versagen, aus Angst vor den Juden sich verkrochen haben. Da ist etwas Ewiges entstanden. Da hat Gott etwas hineingepflanzt und hat gesagt, Petrus, guck mal her, es kommt nicht durch Heer oder Kraft, es geschieht durch meinen Geist. Und da muss er sich nicht mehr schämen oder Angst haben zum Blamieren, weil er für Gott aufsteht jetzt und für Gott redet und sich zu Jesus bekennt. Jetzt weiß er, Gott steht und Jesus steht hinter mir. Die Welt hat die Macht der Worte verstanden. Die Welt draußen, ich meine die Nichtchristen. Weißt du, da gibt es Haufen Selbsthilfebücher, wie man positiv denkt und wie man sich was einredet und wie man sich etwas einsuggeriert. Sogar Nichtchristen merken, dass positive Bekenntnisse Macht sind. So die Macht der Selbstgespräche, wenn du so Selbstgespräch führst und mit dir unterhältst. Sogar schon allein, wenn du dich mit dir unterhältst, dir selber predigst, das hat Macht. Ich will nur etwas sagen. Die Welt draußen hat es kapiert. Petrus ging raus und weinte bitterlich. Draußen in der Welt. Und dort hat er genug Selbstgespräche gehabt. Oh, diese 3 Tage, wo der Herr Jesus im Grab lag. Hat er genug Selbstgespräche gehabt. Er ist zermürbt worden. Innerlich zermürbt worden. Wie konnte ich nur meinen Herrn verleugnen? Warum bin ich da nicht in die Bresche gesprungen? Warum habe ich nicht sofort das Schwert ergriffen und da paar Leute geköpft, egal was dabei rausgekommen wäre. Warum habe ich versagt so jämmerlich? Er hat Selbstgespräche geführt, sich selbst beschuldigt, sich selbst verdammt, sich selbst kritisiert, sich selbst runtergemacht. Weißt du, da hat es sehr viel geschnattert in diesen Selbstgesprächen. Aber gebracht hat es nicht viel. Der heult immer noch. Ist immer noch zerbrochen. Und dann kommt etwas, da kommt wieder eine Frau. Die war bei Jesus am Grab, die hat das Grab gesehen, das Grab ist leer. Und der Engel hat gesagt, und geht und sagt schönen Gruß an Petrus, grüßt mir Petrus. Und als dann eine andere Magd, als sie dann kommt und sagt, der Herr ist uns erschienen, Petrus, und weißt du, was er gesagt hat? Grüßt mir Petrus, diesen Versager, diese Niete. Grüßt mir Petrus. Wirklich? Hat er das gesagt? Hat er meinen Namen erwähnt? Ja, ich soll dich grüßen. Und da war noch die andere Schwester und noch die dritte dabei. Ja, das hat er wirklich gesagt, grüß mir Petrus. Er hat nichts anderes groß gesagt, grüß mir Petrus. Und das ist, wo der wieder auf die Beine gekommen ist. Dich muss die Hand Gottes berühren, dann kannst du anders reden. Wenn Gott dich berührt hat, alles andere sind Selbstgespräche, das ist nichts anderes wie Schnattern vor sich hin. Weißt du, das sind alles Selbstgespräche. Nur geschnattere. Aber wenn das Wort Gottes in unser Leben hineinfällt, werden wir wiedergeboren. Und ich kann mir vorstellen, wo sind meine Schuhe? Wo ist die Jacke? Ich will sehen, ob sich tatsächlich so verhält. Du musst sehen, Petrus ist plötzlich gerannt. Als er erkannte, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Vorher hat er sich verflucht und jetzt erlebte die andere Seite. Jesus schaut ihn an. Und weißt du, das Schöne war dabei, dass Jesus ihn nicht aufgibt. Er schaute an und er sagt nichts mehr. Jesus hat nichts gesagt, geht raus und weint bitterlich. So, du findest deine Sprache wieder, wenn der Herr dich anschaut und wenn der Herr dich anrührt und wenn der Herr dich anspricht, findest deine wahre Identität wieder, wer du wirklich bist. Und dann kannst du sagen, ja, auch wir, schau mich an, auch wir waren Versager. Aber Gott hat uns Gnade geschenkt. Der Herr hat mich wieder aufgebaut. Der Herr hat mir wieder Mut gegeben und so weiter. Du hast dein Ostern. Er glaubt wieder an Jesus. Und weißt du, jetzt kann er wieder predigen. Und es ist gut so, dass wir solche Erlebnisse haben. Und es ist gut auch manchmal, dass ich auch manchmal outen darf. Dass ich sagen darf und so weiter, so und so. Weißt du, wenn Gott einem begegnet ist und grüßt mir den Matutis. Weißt du, wenn ich das erlebe, dass Gott mir einen Gruß ausrichtet, ich brauche nicht viel, nur einen Gruß vom Heiland, vom Heiligen Geist, vom Vater. Und dann kann ich sagen, Leute, das war alles halb so schlimm, übertreibt es noch nicht. Alles in dieser Welt ist so halb so schlimm. Und dann merkst du plötzlich, wenn Gott dich gegrüßt hat, ist das Wort an dir ergangen, mit dir ist was passiert. Dann dramatisierst du nicht mehr, übertreibst es nicht mehr, überspannst es nicht mehr, redest nicht mehr überall, wie schlimm das alles so ist in dieser Welt. Und es wird immer noch schlimmer. Aber das ist kein Problem. Du stehst über die Welt mit deinen Worten. Weißt du, wenn Probleme kommen, wenn der Teufel uns grüßt und wenn die Schwierigkeiten uns begegnen, da werden wir demaskiert, da werden wir bloßgestellt, da werden wir blamiert, da werden wir zur Schnecke gemacht, da werden wir runtergeputzt, erkennen wir unsere Unfähigkeit und so weiter. Aber wenn der Herr uns grüßt, plötzlich bekommen wir Rückgrat und Haltung und werden nicht mehr niedergemacht, sondern aufgebaut. Weißt du, der Teufel, der versucht uns alles zu dramatisieren. Und am Schluss glauben wir auch. Und wenn du an den Teufel glaubst, du merkst ganz schnell, ob einer an Gott glaubt oder an den Teufel glaubt. Der Teufel erzählt immer das Negative. Wie schrecklich es ist, wie aussichtslos alles ist, wie hoffnungslos alles ist, wie verfahren alles ist, wie alles, ja. Wir wissen nicht mehr, wie ein und aus. Das ist die Lüge Satans. Und dann kommen andere und sagen, ja, das stimmt, guck mal, du bist krank, du musst dich untersuchen lassen, du bist so blass. Oder was weiß ich, was mit dir los ist. Petrus, hier in diesem Moment, der Herr schaute ihn an. Der Blick Jesu auf Petrus, plötzlich springt er auf und sagt, Schluss, ich bin ein Versager. Ich bin ein Versager. Herr, ich tauge nichts. Mich kannst nicht gebrauchen. Eigentlich habe ich so viel Hoffnung gehabt. Ich wäre der Fels, auf mich würdest du sogar die Kirche bauen, womöglich. Ich könnte vielleicht der Papst werden. Und der Herr schaut ihn an. Und er weiß, der Herr hat mich nicht aufgegeben. Schau auf Jesus und du weißt plötzlich, Gott hat mich nicht aufgegeben. Gott wird nicht zulassen, dass du das Grab bei den Gottlosen findest. Er wird nicht zulassen. Jesus rechnet mit Petrus, trotz seinem Versagen und zu kurz kommen und diesen schlimmen Dingen, was da passiert ist. Ihm ist Petrus so wichtig, hat ihn 3 Jahre lang hochgepäppelt. Und er wusste, wenn du dich mal eins bekehrst, Bruder, dann. In Jesaja 7, Vers 9 ist eine ganz interessante Stelle. Ich reiße es aus dem Zusammenhang raus. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Einfach so. Weißt du, wenn du dein Glaube drückt es aus. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Was hat Petrus gesagt vorhin? Herr, das widerfahre dir nicht. Das passiere dir nicht. Eine andere Übersetzungsform hier in Jesaja 7, Vers 9. Wenn ihr nicht fest im Glauben steht, werdet ihr überhaupt nicht stehen bleiben. Wenn ihr nicht fest im Glauben steht, werdet ihr überhaupt nicht feststehen bleiben können. Also Petrus war wankelmütig, der war mal so und mal so. Sein Inneres war noch nicht stabilisiert. Und du merkst auch ganz schnell, ob einer stabilisiert ist, innen drin oder nicht. Ob er Fundament hat oder nicht. Und Gottes Wort sagt sehr viel über Standhaftigkeit und Stehen im Glauben. Und der Feind versucht, deine Seele anzugreifen. Aber hör mal, was Gott zum Teufel sagt, als er den Hiob angefochten hat. Taste seine Seele nicht an. Gott ist deine Seele sehr wichtig. Gott ist deine Seele sehr wichtig. Der Teufel möchte dich erschüttern. Er möchte, dass du deinen Jesus verlierst, dass du dich an Jesus schämst, dass du Jesus aufgibst, von Jesus weggehst und was sonst noch. Der Feind kümmert sich. Nachdem du das alles gemacht hast, kümmert er sich nicht mehr um dich. Schau den Judas an. Judas Ischariot. Haben sich die Juden um Judas gekümmert? Die haben sich Dreck um Judas gekümmert. Die wollten nicht einmal sein Geld haben. Sein Schicksal war ihnen egal. Mach, was du willst damit. Die Frommen lassen dich fallen. Das Geld wollen sie nicht einmal haben. Sie lassen Judas da am Strick hängen. Der Feind kümmert sich nicht, wenn du deine Seele verlierst. Aber er möchte es erreichen, dass du Jesus verratest. Und Petrus strampelt und wehrt sich dagegen. Weißt du, und wenn du dann Jesus verraten hast, in welcher Form auch immer, jetzt als Christ, weißt du, und dann kümmert es sich nicht um deine Verluste, der Teufel. deine Gesundheit oder die lieben Menschen, die Arbeit oder deine Berufung, egal was es ist, ach, das ist egal, mach, was du willst. Dann bist du dir selber überlassen. Der Teufel gibt dir keine zweite Chance, aber Jesus, Gott sei Dank, gibt uns die zweite Chance. Jesus gibt uns die zweite Chance. Wir können nochmals anfangen, wir dürfen nochmals probieren, wir können nochmals vorwärts gehen und wir können wieder weitermachen. In Apostelgeschichte 17, Vers 28 heißt es, denn in ihm leben, weben und sind wir. In ihm leben, weben und sind wir. Du brauchst nur Blickkontakt zu Jesus. Mehr brauchst du jetzt heute Morgen nicht. Nur Blickkontakt. Weißt du, und dann plötzlich weißt du, der Herr hat mich lieb. Der Herr vergibt mir, der Herr schützt mich, der Herr verteidigt mich. Der Herr wird mich nicht vergessen. Ich kann mir vorstellen, als der Hahn krähte, dass der Herr nur so gemacht hat. Genickt hat, Petrus, es ist so, was ich dir gesagt habe. Und damit hat Petrus etwas sofort erkannt, das Wort Gottes hat plötzlich gegriffen. Plötzlich hat das Wort Gottes kam ins Bewusstsein. Und immer wenn du die Worte Gottes ins Bewusstsein bringst, fängst du anders zu reagieren, anders zu handeln, anders zu denken und womöglich auch sogar anders zu sprechen, sobald du das Wort Gottes dir in Erinnerung bringst. Deshalb lass dir vom Teufel nicht nehmen, dich an die Worte Gottes zu erinnern, an die Verheißungen Gottes, an die Offenbarungen Gottes, an das, was der Herr dir gegeben hat. Nicht, was er den anderen gegeben hat. Nein, was hat er dir gesagt? Gott sagt jedem Einzelnen was individuell. Und du sollst nicht von anderen stehlen, was Gott anderen gesagt hat. Nein, du sollst dein eigenes Wort, dein eigenes Rema, deine eigene Offenbarung haben. So, Gott will dir zeigen. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 7 bis 11, ich streife nur, dass wir tragen einen Schatz in irdenen Gefäßen, in diesen zerbrechlichen Gefäßen, tragen wir einen Schatz. Du trägst in deinem Herzen einen Schatz und das weißt du womöglich nicht. Das musst du nur entdecken. Wir tragen einen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind so zerbrechlich, so zimperlich, so schnell beleidigt, so schnell traurig, so schnell ausgebrannt, so schnell betrübt und so schnell betroffen. Und das alles will er zeigen und demonstrieren. Wir leben aus einer anderen Kraftquelle. Weißt du, das ist alles normal. Diese Dinge, dass du so schnell beleidigt bist, so schnell traurig bist, so schnell gekränkt bist, so schnell explodierst. Wenn du bedrängt wirst, wenn du herausgefordert, verhört wirst. Weißt du, Gott will dir zeigen, mein Kind, du lebst aus einer anderen Kraftquelle, aus meiner Quelle, aus dem Heiligen Geist. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und Paulus sagt weiter dann im 2. Korinther noch nebenbei ganz schnell, wir tragen überall den Tod Jesu an uns. Überall tragen wir die Malzeichen seines Todes. Du musst kein Stigma haben. Das brauchst du, das ist unnötig, das ist verrückt sein. Aber du brauchst es nicht. Aber wir tragen alle unsichtbar die Malzeichen des Todes Jesu. Wir tragen die Schmach Christi. Aber wir tragen auch die Auferstehung Jesu überall mit uns. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir tragen das überall mit. Und er wird eines Tages kommen und alles offenbaren und alles ans Licht bringen. Wenn du einmal von Jesus ergriffen bist, er wird dich halten. Wir haben diese Woche über die Hand Gottes gesprochen. Er wird dich halten in dunklen Stunden, dunklen Momenten. Der Herr gibt dich doch nicht auf. Weißt du, du hast dem Heiland viel zu viel gekostet. Der gibt dich doch nicht auf. Auch wenn du mal verzweifelt bist, auch wenn du mal traurig bist, auch wenn du mal bitter weinst. Er wird abwischen alle deine Tränen von deinen Augen, steht in meiner Bibel. Ich weiß nicht, was bei dir drin steht. Aber bei mir steht es, er wird abwischen alle Tränen. Ostern kommt, grüßt mir Petrus. Grüßt mir Petrus. Der Herr ist dein Belohner, dein Vergelter. Wenn du hier Jesus dienst in Schwachheit und ihm von Ferne folgst, das Problem war bei Petrus, er folgte dem Herrn von Ferne. Er war nicht so nah bei Jesus. Weißt du, er hätte sich neben Jesus stellen müssen. Das wäre kühn und mutig gewesen. Aber er folgte vom Ferne und der andere Evangelist schreibt, und er wärmte sich am Feuer der Soldaten dort. Er wärmte sich am fremden Feuer. Wir sind auch so manchmal solche Spezies. Wir wärmen uns gerne am anderen Feuer von jemand anders, von anderen Soldaten, den Kriegsknechten. Und wir folgen Jesus von Ferne. Wir wollen mal gucken, was dabei passiert da in dem Verhör. Wie kommt er da raus? Naja. Und dann kommt doch jemand, und du warst auch mit ihm. Und dann diese Sprache. Eines Tages werden wir ganz anders reden, Geschwister. Glaub mir das, wenn der Herr uns begegnet ist, wenn wir durch den Tal des Zerbruchs gegangen sind, wir werden plötzlich ganz andere Sprache haben. Weißt du, die Bibel spricht und sie sprachen in neuen Sprachen. Lass es dahingestellt sein, was neue Sprachen sind. Mein Zungenrede als Gebetssprache ist die eine Seite. Aber Zungensprache, sie sprachen in neuen Sprachen, sie sprachen plötzlich ganz anders. Ich kenne diesen Jesus nicht. Nein, ich kenne ihn, und zwar bestens. Plötzlich reden sie ganz anders. Sie erzählen, was Gott Großes getan hat, nicht was sie nicht getan haben und was sie, wo sie versagt haben. Sie haben über sich nicht gesprochen. Weißt du, wenn du Gott erlebt hast, richtig Gott erlebt hast, wirst du über dich selbst nicht mehr sprechen. Du wirst dich selbst vergessen, du wirst über ihn sprechen. Er sandte Jesus. Er hat Jesus auferweckt. Er hat Jesus in den Himmel genommen. Weißt du, und da können die Leute sagen, was sie wollen, da müssen sie sich mit dem lieben Gott auseinandersetzen. Sie sprachen über die großen Taten Gottes. Nicht, er hat mich geheilt. Weißt du, wenn du erzählst, er hat mich geheilt, dann sagst du, geh mal bitte ins Krankenhaus und lass dich untersuchen und die Bestätigung geben lassen, dass es so ist. Und vielleicht sagt, ja, es gibt solche Vermutungen und so weiter. Aber wenn du sagst, er hatte Jesus gesandt, er hat Jesus auferweckt, er hat Jesus in den Himmel genommen, er hat den Heiligen Geist gesandt, das ist eine total andere Sprache. Wir müssen anders sprechen, Leute. Nicht nur bla bla bla. Wir sollen von der Auferstehung anfangen zu reden. Weißt du, wir sollen anfangen, von dem Feuer Gottes zu reden, was in uns brennt. Wir werden in neuen Sprachen reden, wenn wir vom Heiligen Geist durch und durch durchdrungen sind. Mit meinen Kindern war ich in den Alpen, in Tirol, glaube ich, war das, und wir haben da im Wasser gespielt. Weißt du, so schöner Gebirgsbach, frisches, schönes Wasser, unverseucht noch nicht, der saure Regen hat es noch damals nicht gegeben. So, und das spielen wir, und meine Kinder klopfen Steine, und wir zerbrechen einen Stein, ich werde es nie vergessen, dann kommt mein Sohn zu mir und sagt, Papa, guck mal, der Stein, der war mittendrin im Wasser, hab rausgeholt, aber der ist innen drin trocken. Und das war für mich eine Predigt. Kinder geben einem Predigten und sagen, guck mal, der ist innen drin trocken. Im Wasser, und ich habe gesagt, später habe ich noch eine Predigt draus gemacht, dass dieser Stein kann Jahrhunderte oder Jahrtausende oder was weiß ich, wie lange im Bach drin gewesen sein, mittendrin im Wasser. Und wie viel Wasser ist da rüber geflossen, aber das ist innen drin trocken geblieben. Und so viele Christen, sie haben so viel Herrlichkeit Gottes erlebt, so viel Segnung erlebt, so viel Wunder erlebt und sind innen drin trocken. Die haben das Wasser nicht aufgenommen. Das Wasser ist an ihnen vorbeigekommen. So, wenn du voll von Gott bist, vom Heiligen Geist bist, du bist wie ein Schwamm. Du saugst alles auf und du nimmst alles in dir. Und plötzlich merken die Leute, und die Leute merken ganz schnell, sogar der Zauberer merkt es ganz schnell, dass Petrus einen ganz anderen Geist hat, dass er mehr hat als die anderen alle, sogar als er als Zauberer. Und weißt du, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Sie sind ergriffen. Und guck mal, sie reden total anders. Vor Pfingsten waren sie so und nach Pfingsten sind sie so. Sie sind ganz anders eingestellt. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, nimm's. Jetzt sind sie erfüllt vom Wort Gottes. Jetzt bricht etwas Neues in ihnen auf. Das ist Frühling in der Seele. Du brauchst deinen Frühling in deiner Seele, dass alles wieder aussprießt. Ich fahre da eine Straße, da waren alles kahl vor ein paar Tagen noch. Alles so, dachte, mein, das soll Sommer werden. Eigentlich ist es auch schön warm draußen, aber nichts grün. Und heute, als ich da durchgefahren bin, ist alles grün schon, sprießt und treibt und macht. In deinem Leben soll Frühling werden, da soll sprießen die Kraft des Heiligen Geistes, der neue Saft soll hochsteigen. Die Leute sollen merken, dass mit dir was passiert ist. Deine Sprache verrät dich. Weißt du, die Leute da nach Pfingsten oder am Pfingsten, sie sprachen nicht von den Juden, sie sprachen nicht mehr von den Ängsten, sie sprachen nicht mehr vom Tempel, sie sprachen nicht mehr von Pilatus, sie sprachen nicht mehr von Herodes, sie sprachen nicht mehr von ihrer Verzagtheit, sie sprachen nicht mehr von ihren Zweifeln. Das war alles tabu, passé. Oder von ihren Vorstellungen. Wir dachten, er würde das Reich Israel aufrichten. Und so viele denken immer noch und sind nicht weitergekommen. Deine Sprache verrät dich, wie weit du schon im Glauben bist, wie reif du bist, wie erwachsen du bist. Ich möchte zum Schluss kommen, so langsam. Im amerikanischen Bürgerkrieg ist ein Fall passiert, dass du in der Geschichte eingegangen ist. Ein Soldat wurde erwischt, der in den Wald gegangen ist. Und auf der anderen Seite lagen die Feinde, aber der war im Wald und kam den ganzen Nachmittag, also ging vormittags los und kam gegen Abend später bei Dunkelheit Einbruch zurück, wurde geschnappt. Die wussten also, auf der anderen Seite vom Wald lagen sich die anderen, unsere Feinde, unsere Widersacher. und so weiter. Und da wird er geschnappt, kommt vor Militärgericht und soll erschossen werden. Er ist ein Spion, er ist bei den Feinden gewesen, war dort spioniert, was hast du dort gemacht und so weiter. Das Militärgericht hat ihn da zur Schnecke gemacht und das Urteil war Todesurteil. Ja, was hast du gemacht dort im Wald? Er sagte, ich bin im Wald gegangen und habe gebetet. Und so weiter. Ja, was nützt es? Das kann jeder erzählen, dass er im Wald gegangen ist und gebetet. Aber so lang betet man nicht. Den ganzen Nachmittag und den halben Vormittag. Und plötzlich sagt der Richter, halt. Bevor der jetzt noch erschossen wird, da soll man auf der Stelle hier ein Gebet sprechen. Und der Mann ist auf die Knie gegangen und fing an zu beten, aber so herzzerreißend. Er hat nicht gefleht um sein Leben, das ist Geschichte. Er hat nicht gefleht um sein Leben. Oh Gott, verschone mich vor diesem Tod jetzt. Er hat nicht gejammert und nicht geklagt. Er war so positiv. Er war so positiv. Er war so in Gott. Und es dankt dem Herrn, dass er jetzt bald zu seinem Herrn gehen darf und so weiter. Der mit ihm, zu ihm gesprochen hat dort im Wald und so weiter. Er dankt Gott für all das Gute in seinem Leben. Und hört mit dem Lob Gottes nicht auf. Flennt nicht und fleht nicht um sein nacktes Leben. Und plötzlich sagt der Richter, stehen Sie auf, es ist genug. Sie sind freigesprochen, Sie haben wirklich gebetet. Denn sein Gebet hat verraten, dass er wirklich ein Beter war. Weißt du, dein Gebet verrät dich ganz schnell, ob du ein Beter bist oder nur Sonntagsbeter bist oder nur auswendig gelernte Gebete raufsprichst oder abgelesene Gebete oder Herzensgebete sprichst. Der konnte beten, das war sein Glück. Und so weiter. Der Richter wusste ganz genau. Und dann hat er erklärt, warum er da zuerst einmal zum Tode verurteilt und dann in den nächsten paar Minuten sogar zum Leben erweckt. Weil er plötzlich spürte, der Mann war ehrlich. Der hat gebetet, wirklich gebetet, hat nicht spioniert. Deine Sprache verrät dich. Dein Gebetsleben. Weißt du, ob du ein Frommer bist oder ein Religiöser, ein Scheinheiliger oder ein wirklich Heiliger. Dein Gebet verrät. Scheinheilige sprechen über immer welche religiöse Dinge, kickeles Zeug, aber Heilige sprechen wirklich über Gott, über den Himmel, über die Ewigkeit. Die beschäftigen sich mit ganz anderen Sachen, die beschäftigen sich nicht mit Wundern. Wunder sind tabu. Weißt du, ich bin erstaunt, wenn ich so die Bibel lese. Die erste Hälfte der Apostelgeschichte ist Wunder, 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 Wunder. Und dann die zweite Hälfte gar nichts mehr. Da geht es um den Herrn, um die Liebe zum Herrn. Oder dann die Epistel, die Briefe. Und eine Offenbarung. Ich lese in den Briefen lese ich keine großen Wunder. Da lese ich nur die Kämpfe des Glaubens, was die Gläubigen für Kämpfe haben. Da geht es um den Herrn. Wenn du einmal den Herrn gesehen hast, dem Herrn begegnet bist, gewiss, wir brauchen zuerst mal so Aufreißer. Aber das ist nicht alles. Wunder sind nicht alles, Zeichen sind nicht alles. Der Herr ist alles. Der Herr ist alles. Und plötzlich, wenn der Herr alles ist, redest du total anders. Nicht mehr wie die Charismatiker, nicht mehr wie die Pfingstler, nicht mehr wie die Katholiken oder was weiß ich, wer auch immer. Dein Herz ist total anders eingestellt. Du bist total anders gepolt. Du redest immer vom Herrn. Du kannst beim Wetter anfangen und hörst beim Herrn Jesus auf. Das geht so. Lass uns aufstehen. Lass unser Herz beschenken von Gott, erfüllen vom Heiligen Geist. Wir brauchen alle unser Ostern und wir brauchen zuerst einmal unser Karfreitag. Wir brauchen alle unseren Karfreitag. Und dann brauchen wir, wir brauchen grünen Donnerstag, wir brauchen Fußwaschung. Das ist zuerst mal das da. Und dann reden wir total anders. Jesus sagt, wer der Größte sein will, sei euer aller Diener. Fußwaschung. Und dann geht's weiter, diese Reihe. Dann kommt Karfreitag, dann kommt der Kar-Samstag nennt man das, der stille Samstag. Kar ist still, dieser stille Samstag, da ist alles ruhig. Der Herr Jesus ist im Grab, was hat er gemacht? Der Herr Jesus hat in der Zeit, als er im Grab war, unheimlich viel getan. Er ist hinabgestiegen in die Hölle, hat das Gefängnis gefangen genommen, dem Teufel das Maul verstopft und so weiter. Und der Teufel hat heute nichts mehr zu sagen. Und wir müssen nicht mehr dem Teufel nachsprechen. Also sag nicht, was der Teufel sagt. Das wird das Thema sein am Samstag. So und so weiter. Und dann am Ostermorgen, Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Und so geht's permanent weiter. Du kannst dein Ostern und dein Pfingsten nur erleben, wenn du Karfreitag zuerst erlebt hast. Verstehst du? Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns in diese Woche hineinführst und dass du uns segnest und dass du uns hilfst und dass wir wirklich ein Segen sind, wo wir hinkommen. Lass unser Herz voll von dir sein. Und so voll wir von dir sind, so gesegnet sind wir auch. Herr, dass wir ständig ein Lied auf unserer Zunge haben, auf unseren Lippen haben, dass wir jedes ein gutes Wort, ein ermutigendes Wort, ein Wort von dir haben, dass wir eine Lobrede haben, dass wir eine Danksagung haben, dass wir voll Optimismus und Zuversicht sind, aber nicht aus uns durch Selbstgespräche, sondern durch gewirkt durch den Heiligen Geist, durch das Gespräch mit Gott. Vater, ich danke dir, dass wir mit dir reden dürfen und dass wir zu dir aber, lieber Vater, sagen. Und das kommt, es zeigt sich, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht, ob wir aber, lieber Vater, sagen können und so herzlich mit dem Vater reden können und so uns austauschen können. Der Vater uns was geben kann und wir was von uns dem Vater geben können. Herr, ich danke und lobe und preise dich. Halleluja! 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 Segne meine Geschwister, Herr, und mach sie stark an diesem heutigen Sonntag. Amen.